Ich lese den Text von heute, Lukas 10, 1 bis 16. Lukas 10, 1 bis 16. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her, in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe, und grüßt niemandem auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst: Friede diesem Haus, Shalom. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht hin, geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf die ihre Gassen hinaus und sprecht: Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streift von mir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tage erträglicher gehen als dieser Stadt. Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat.
Wir haben hier in diesem Abschnitt die Aussendung der 70 Jünger. Und natürlich ist es hier eine bestimmte Situation beschrieben. Und nicht alle Anweisungen gelten für uns eins zu eins. Die gelten vor allem in erster Linie natürlich für die Jünger damals. Aber es steht ja in der Bibel, damit hat es auch uns etwas zu sagen und wir können auch Grundsätze daraus zu lernen. Und ich will so sechs, sieben Grundsätze hier so übersichtsmäßig hier erwähnen. Der erste ist in Vers 2. Dort heißt es: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also das Erste, was wir für uns annehmen können, ist das Gebet. Wenn wir im Dienst für den Herrn sind, ist es wichtig zu beten. Es ist wichtig, etwas zu tun, aber dann zu beten. Wir werden dann merken, dass es zu wenig Arbeiter hat und wir sollen beten, dass der Herr mehr Arbeiter sendet. Es geht nicht darum, nichts zu machen und zu beten, dass die anderen alles machen sollen, sondern es geht darum, mitzumachen und zu beten, dass noch mehr Arbeiter sein dürfen. Dann das zweite in Vers 4, nein, Vers 3. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Hier sehen wir, dass es die Arbeit kann gefährlich sein, es hat Gefahren, nicht alle sind freundlich, die Arbeiter sind manchmal wie Lämmer unter Wölfen. Das ist ein zweiter Grundsatz, der auch heute noch manchmal leider wahr ist. Dann das dritte in Vers 4. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. Hier sehen wir die Hingabe. Wir sollen also nicht Ballast mit uns tragen, nicht Unnötiges mittragen und uns nicht ablenken lassen durch lange Begrüßungen. Es geht hier, der Herr will unser ganzes Herz. Hier haben wir den Grundsatz, auch wenn dann die einzelnen Anweisungen dann später auch wieder anders revidiert werden. Wir lesen später im Lukas-Evangelium zum Beispiel, ihr dürft jetzt ein Portemonnaie mitnehmen, ihr dürft das Geld, Essen dürft ihr mitnehmen, und hier heißt es ja, ihr dürft nicht. Also hier ist die Anordnung, ist speziell für diese Situation. Wir können nicht alles eins zu eins für uns nehmen. Aber die Grundsätze natürlich sind für uns. Und ein Grundsatz hier ist sicher, den wir auch an anderer Stelle finden, dass der Herr unser ganzes Herz will. Dann einen weiteren Grundsatz sehen wir im Vers 7. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert, geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Also hier sollen wir auch nicht kompliziert sein, wir sollen einfach leben, wir sollen das essen, was sie uns geben, wir sollen auch nicht ein schöneres Haus suchen. Das ist ein weiterer Grundsatz, dass wir zufrieden sein sollen und auch einfach mit Einfachheit zufrieden sein sollen. Und dann die sechste, eine fünfte, fünfte Punkt ist die Botschaft. In Vers 9 wird das kurz zusammengefasst. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen, heißt es hier. Sie werden noch mehr aus diesem Satz gesagt haben, aber das ist so wie eine Zusammenfassung. Es war einfach, sie sagten also, das Reich Gottes ist jetzt nahe, der König ist da, und wenn ihr ihn annehmt, dann wird das Reich Gottes aufgerichtet. Also der Inhalt war klar, auch unser Inhalt ist klar. Wir predigen, dass Jesus Christus ist Gott vom Himmel gekommen auf die Erde und er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Das ist auch eine einfache Botschaft. Natürlich müssen wir das dann mehr erklären und vielleicht stundenlang darüber reden, aber eigentlich, wir können das zusammenfassen in einem Satz. Das ist unsere Botschaft. Und das ist auch immer wichtig, dass wir auf den Punkt bringen, um was es geht. Und dann schließlich, nein, dann Punkt 6. Vers 12 lese ich dazu. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher gehen wird als jener Stadt. Also hier sehen wir auch die Warnung vor dem Gericht. Wir sehen auch Abstufungen im Gericht. Also je nach Verantwortung ist das Gericht verschieden groß. Und auch in den nachfolgenden Versen, es ist ein Ernst, wenn man die Botschaft abweist. Das müssen wir auch immer wieder sehen. Es ist ernst, ob jemand den Herrn Jesus annimmt oder abweist. Es geht hier um Himmel und Hölle. Und dann schließlich Vers 16. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Hier sehen wir die Würde unseres Dienstes, wenn wir im Namen des Herrn Jesus etwas weiter sagen, dann sind wir Botschafter von ihm. Das ist unsere Würde. Und wenn es abgelehnt wird, müssen wir das auch nicht persönlich nehmen. Es ist nicht unsere Botschaft, die abgelehnt wird. Es ist die Botschaft des Herrn. Aber es ist dann umso ernster eben, wenn wir etwas, was wir so uns ausdenken, und wenn das die Leute nicht annehmen, ist das ja nicht so tragisch. Aber wenn wir eben das sagen, was Gott sagt in seinem Wort, und die Leute lehnen das ab, ist das eben tragisch, weil es eben Gottes Wort ist und Gott befiehlt, dass er Gott sein will für alle Menschen und sie sollen ihm gehorchen, sollen ihn ehren. Wenn sie ihn nicht ehren wollen, dann hat das Konsequenzen letztendlich. Aber Gott ist barmherzig, es ist Gnadenzeit, er wartet auch auf uns, auf alle Menschen. Er hat Geduld mit uns, bis wir das annehmen. Also, zusammenfassend, also habe ich 7 Punkte. Ich hoffe, die Brüder gehen dann noch näher darauf ein. 7 Punkte, ich wiederhole sie nochmals. Hier nur ganz kurz, weil meine Zeit schon abgelaufen ist. Das erste ist also, was wir lernen können in unserem Dienst für den Herrn. Wir sollen beten. Beten um mehr Diener. Das zweite ist, wir sollen uns bewusst sein, dass hier Gefahren sind. Wenn wir wirklich für den Herrn einstehen, gefällt das nicht allen Leuten. Das dritte ist, der Herr will unser ganzes Herz. Wir sollen uns ihm ganz hingeben, uns nicht ablenken lassen durch unwichtigere Sachen und nicht mit uns mit falschem Ballast beladen. Das vierte ist die Einfachheit. Wir sollen auch mit einem einfachen Leben zufrieden sein, wenn es dem Dienst nützt. Das fünfte ist die Botschaft. Wir müssen verstehen, was wir sagen, müssen es auf den Punkt bringen, dass die Leute es verstehen. Das sechste ist der Ernst. Wenn die Leute es ablehnen, das muss uns klar sein, es ist nicht irgend so. Es ist eine wichtige Botschaft und es ist wichtig, ob man Ja oder Nein sagt, ob man es annimmt oder ablehnt. Und das siebte schließlich haben wir gesehen, es ist ein würdiger Dienst. Wir sprechen, wenn wir die Bibel weitergeben, sprechen wir im Namen des Herrn. Und wenn sie verworfen wird, sind nicht wir verworfen, sondern der Herr wird abgelehnt.
Ich möchte auf etwas eingehen, was hier eigentlich auch recht bemerkenswert ist, dass der Herr Jesus da ausdrücklich zwei und zwei ausschickt. Und das ist gerade so ein Beispiel, wo wir auch, wenn wir jetzt um uns schauen und so ein bisschen mitbekommen, was sich tut, dann sehen wir plötzlich solche Geschwister, ich zweifle nicht, dass sie errettet sind, die das zu einer solchen Wichtigkeit machen, dass das sogar der Name ist im Englischen, two by two, und hier in unserem Sprachgebrauch eher die Namenlosen. Und das ist eben die Gefahr, wenn man solche Dinge, wie jetzt Peter richtig gewarnt hat, wenn man die nicht beachtet und das dann überzieht, oder? Und wenn das dann weitergeht. Aber ich will nicht lange machen, ich schaue nicht auf die Uhr, ich denke, dass ich rechtzeitig dann aufhöre, aber es ist auch ein Prinzip dahinter. Und zwar, dass es in der Regel falsch ist, wenn wir als Solochrist unterwegs sind. Es gibt ein gutes Lied dazu. Wer es kennt, soll es wieder mal vornehmen und lesen. Warum geht es nicht als Solochrist? Und ich denke, das ist ganz wichtig, auch für die Arbeit, dass es immer genau zwei sein müssen. Natürlich, der Herr kennt uns und er weiß auch, wer zusammenpasst. Und wir haben ja auch Beispiele. Wenn wir an Paulus denken, Barnabas, ein Zweierteam. Und ich will, das würde viel zu lang gehen, wenn ich jetzt das da aufrollen will. Aber es ist sehr spannend, oder? Und ich denke, da können wir sehr, sehr viel lernen, auch für uns, dass wir wirklich den Herrn bitten, dass er uns immer auch Geschwister schenkt, die auf gleich, wenn man so schön sagt, heute ist das ja beliebt, auf Augenhöhe oder mit einem. Und das Wichtigste ist in einer Ehe schon, dass man da auf Augenhöhe und nicht so unterwegs ist, sonst kommt's nicht gut.
Ich möchte zum ersten Vers gleich was sagen, aber davor einen kleinen Einschub zum Punkt, was der Walter gesagt hat, über die Solochristen. Da gibt es einen sehr interessanten Vers dazu, nämlich Sprüche 18, Vers 1. Peter freut sich schon. Da steht, CSV Elberfelder, wer sich absondert, also alleine unterwegs sein will, trachtet nach einem Gelüst. Gegen alle Einsicht geht er heftig an.
Was ich die Fußnote dazu sagen?
Ein Moment.
Eher die Zähne.
Jawohl. Also ist eindeutig.
Das ist ein bisschen, oder? Im Charakter, dass man einen anderen frisst, oder?
Ja. Oh ja. Da gibt es auch noch verschiedene andere interessante Übersetzungen, wie zum Beispiel trachtet nach seinen Liebhabereien. Also hat verschiedene Facetten dieses Wort, aber auf jeden Fall sagt es klar, wir sollen in Gemeinschaft unterwegs sein. Gut, dann jetzt muss ich wieder aufschlagen. Lukas 10, Vers 1. Ich habe mir Gedanken gemacht über das Wort Bestimmte oder Bestimmung. Und das hat ja der Herr einfach so geordnet. Er hat bestimmt, ja. Ich meine, jetzt kann man sich Gedanken machen, wie das für die 70 Jünger wohl war, als der Herr sie da herausgerufen hat. Was, wir, ich oder ob das für sie selbstverständlich war oder wie auch immer. Aber ich habe mir überlegt, was sagt die Schrift sonst noch über Bestimmung? Und da sagt Johannes 15 zum Beispiel, sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das ist noch relativ allgemein und auch direkt an die Apostel gesagt. Jetzt gehen wir aber noch zu Lukas 1. Da steht nämlich auch etwas Interessantes über die Bestimmung. Ein Vers von Zacharias, Vers 74. Der mich so berührt. Das ist ja der Lobpreis des Zacharias nach der Geburt des Johannes, wo er Gott lobt. Ich möchte es jetzt der Zeit wegen nur auf den einen Vers auf den Punkt bringen. Nämlich, also Gott hat sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen. Vers 68 und so weiter. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken. Des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat und uns zu geben. Und jetzt kommt es, Vers 74, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Da kommt die Bestimmung raus. Der Herr hat sein Volk Israel damals, natürlich war das an Israel geredet, aber wir verstehen ja jetzt, dass diese Bestimmung eigentlich allen Menschen gilt, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde, da haben wir jetzt noch einen anderen Blick als da den Blick auf bestimmte Personen, aber dass wir ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Da kommt Bestimmung zum Ausdruck. Das ist unsere Bestimmung. Wo es noch zum Ausdruck kommt, ist zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 15. Ich fange 14 an, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Vers 15, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ist auch Bestimmung von Gott her, unsere Bestimmung. Also, das geht nur als neue Menschen. Aber diejenigen, denen die Schuld vergeben ist, durch das Blut Jesu, die sind mit ihm gekreuzigt. Der alte Mensch ist gekreuzigt. Die sind auferweckt zu diesem neuen Dienerleben oder Sklavenleben, wie das Wort an manchen Stellen sagt. Wir sind Sklaven Christi. Und eine weitere Stelle über Bestimmung ist Römer 6. Es gibt noch viel mehr, aber ich nehme jetzt die drei raus. Römer 6. Vers 13, oder ich fange 12 an. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern jetzt kommt die Bestimmung, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. So viel von meiner Seite zum Stichwort Bestimmung.
Ich habe, als ich das durchgelesen habe, bin ich bei Vers 3 so hängen geblieben. Ich lese das kurz vor. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und das habe ich, das hat so bei mir so nachgeklungen, weil das tönt ja noch heftig. Und wenn ich das einfach so, den Satz so lese und so hinnehme, ohne, ja, ohne zu wissen, wie unser Herr auch ist, könnte ich fast daraus schließen, dass er uns zum Fraß vorwirft, weil also ein Lamm bei einem Wolf, das ist so ziemlich ausgeliefert. Aber so beim Nachdenken darüber habe ich nicht nur eben den Wolf oder die Zuschreibung des Wolfs betrachtet, weil das hat Petra das auch schon erwähnt, dass wir wissen, mit was wir auch rechnen, dass das dort ja nicht nur Freundlichkeit entgegenkommt, aber vor allem das Lamm, so wie wir sein sollen. Und das hat mich auch persönlich angesprochen, weil ich habe schon immer noch auch das Gefühl, wenn ich irgendwo von Jesus auch erzähle, dass ich stark sein muss, weil ich weiß ja, dass da unter Umständen Gegenwehr kommt. Und das wäre ja so, als hätte der Herr gesagt, seid stark wie ein Wolf, weil ein Wolf, der ist ja eben stark und ist eher eben auch ein Solotier, würde ich sagen. Also das würde dann auch zu dem passen, was ja eigentlich nicht die Idee ist. Und das Lamm, wenn man Adjektive sucht für ein Lamm, das ist alles andere als stark und das ist eher auf Hilfe angewiesen. Und das hat mich ja sehr angesprochen, dass wir wirklich wie Lämmer einfach in diese völlige Abhängigkeit von unserem Herr gehen können und dass wir uns auch nicht eben von uns her stark machen müssen oder stark fühlen müssen, sondern dass wir, also ich denke, dass vor allem hier diese Abhängigkeit, dass er die Stärke ist und dass ich die nicht von mir aus haben muss. Und ich denke, das geht dann auch noch weiter mit, eben tragt weder Börse noch Tasche. Auch dort zeigt es, dass wir in der Abhängigkeit von ihm sein müssen und ja und dürfen und nicht alles Mögliche mitnehmen, dass wir diese Stärke von uns oder von anderen Sachen erhalten.
Da wir erst vor kurzem in Israel waren, möchte ich etwas sagen zu Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Wir haben einen Teil der Städte besucht und darum, ja, es ist frustrierend, aber genauso wie es hier steht, es gibt sie nicht mehr. Mal es gibt sie, es sind noch Steine dort, man hat sie ausgegraben. Und die einen nach längerer Zeit hat man sie gefunden. Bethsaida, das ist wahrscheinlich oder ziemlich sicher in einem Sumpf oben am See Genezareth. Es gibt da, glaube ich, noch verschiedene Meinungen, aber ich denke, das ist die richtige. Das ist nicht sichtbar. Es gibt da Steine im Sumpf. Suchen tut sie niemand. Chorazin war ein blühender Ort, etwas oberhalb dem See, bis zu 1000 Einwohner. Das Getreide dieses Städtchens, sage ich mal, war bekannt. Das war blühend, eine blühende Stadt. 1000 Einwohner war nicht klein zu dieser Zeit. Gibt's nicht mehr, gibt nur noch Steine, tote Steine. Also tote, sie erzählen uns viel, aber es ist kein Leben mehr drin. Kapernaum dasselbe. Wenn wir in den Evangelium schauen, was alles in Kapernaum passiert ist, ich erwähne nur zwei, drei Sachen. Der Hauptmann, der die Synagoge stiftete, Matthäus 8,5, oder Dämonen, die ausgetrieben wurden an Personen in Kapernaum, Lukas 4, Jesus Christus, Matthäus 4,13, verließ Nazareth und wohnte nachher in Kapernaum, ziemlich sicher bei Petrus, er war Fischer, er hatte ein Fischereiunternehmen dort, die Schwiegermutter von Petrus wurde dort geheilt, oder die Krankheit, die sie hatte, ja, und so weiter und so fort, was diese Dörfer alles gesehen haben und mitbekommen haben aus nächster Nähe, ist beeindruckend. Man spricht, glaube ich, auch vom Evangeliumsdreieck. Dort ist am meisten passiert. Die Leute haben nicht geglaubt, es gibt diese Orte nicht mehr. Also, ja, Wir können sie jetzt anschauen, aber es gibt sie so nicht mehr lebendig. Also, die Warnung ist ernst. Wir lesen im Vers 12 von Sodom. Sodom ist auch zum Teil oder ganz ausgegraben. Man hat, ich weiß, eine ganz mächtige Ascheschicht gefunden. Verschiedene Sachen, die auch chemischer Art sich überlegt, wie das überhaupt stattfinden konnte. Ich kenne den ganzen Vorgang, wie das chemisch hätte stattfinden können mit dem Schwefel und dem Feuer. Nicht genau, aber es wäre möglich, genauso wie es eben geworden ist. Und doch ist Sodom hier besser dran, erträglicher. Also, und wenn wir Vers 14 noch von Tyrus und Sidon sprechen, dann sind das heute Städte im Libanon am Mittelmeer, die gibt es. Die sind zwischen der Hauptstadt, zwischen Beirut und Haifa am Meer. Lebendige Städte, da leben Leute, 100, 150.000 Leute pro Stadt. Ja. Das ist etwas, das mich beeindruckt hat, nicht nur weil ich dort war, sondern auch, weil man das so mitbekommt. Und der zweite Punkt, wo ich etwas darüber sagen möchte, ist Vers 16, der Anfang. Wer euch hört, hört mich. Also, Peter hat eher von der Würde gesprochen und mich hat eher die Herausforderung angesprungen. Also, ihr versteht, also, was stellt das für eine Herausforderung an mich? Das kommt mir hier eher entgegen und eine, so im ersten Moment des Lesens eher eine erdrückende Herausforderung. Was bin ich beauftragt zu repräsentieren? Wir haben letzten Sonntag, hat Peter ausgeführt, ein Botschafter zu sein, Statthalter an Christi, um das Evangelium zu verkünden. Also, ja. Das ist eine Ehre, aber auch eine flott große Aufgabe. Um das einfach zu sagen. Ich habe ein bisschen nachgedacht und mir ist im 2. Korintherbrief, die Kapitel 2 bis 7, sind mir in den Sinn gekommen. Man kann das nicht jetzt durchgehen, das ist viel zu kurz. Wenn euch das interessiert, müsst ihr das mal durchlesen. Paulus schreibt den 2. Korintherbrief kurz nach dem 1. Korintherbrief an die Korinther, natürlich. Und dort muss er sich wie rechtfertigen und verteidigen, dass er Autorität hat. Und dort beschreibt er seinen Dienst, Kapitel 2, irgendwann fängt das an und geht dann durch und ganz viele Aspekte seines Dienstes. Wie ist dieser Dienst? Wie erlebt er den? Wie handhabt er den? Wie ist das? Da sind so viele Sachen drin, wo es darum geht, wie er einerseits mit Christus unterwegs ist, aber wie er das dann auch macht und was das dann eben sein soll. Was sind seine Beweggründe? Woher kommt das, dass dieses Drängen, auch diesen Dienst zu machen? Und ich habe es in der Vorbereitung nicht vollständig gelesen. Ich werde es dann auch noch tun und mir zu Herzen nehmen. Aber darauf möchte ich einfach hinweisen. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir im 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 5, wir haben das Pflanzen und das Gießen. Also, etwas, das mich dann wieder etwas weniger tief schnaufen lässt. Er sagt, ich habe gepflanzt und Apollos hat begossen. Aber wer gibt das Wachstum? Keiner von beiden. Es kann keiner von beiden geben. Wir sehen das jetzt, wenn der Bauer jetzt im Frühling seinen Samen ausstreut. Er hat den Samen gegeben. Er kann sogar noch wässern, wenn er will oder wenn er das muss. In anderen Ländern müssen sie immer wässern. Auch in Israel ist ganz vieles bewässert. Aber wer gibt die Garantie, dass es aufgeht? Es kann kein Bauer tun. Und das ist etwas, das mich dann wieder entlastet. Und die Freude auch, also nicht, dass mich das tief belastet hat, aber einfach etwas, das wir auch sehen dürfen. Aha, wir sollen weitergehen, wir sollen für Gott unterwegs sein. Wir sollen horchen, was wir tun sollen und in seinen Wegen gehen. Aber er gibt schlussendlich das Wachstum. Ich kann es nicht tun. Aber mein Bestes dafür geben, das darf ich und soll ich.
Mich hat einfach ein Vers so beschäftigt, im zweiten, der zweite Vers, wo der Herr sagt, er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Auf der einen Seite freut es mich hier, das zu lesen, dass die Ernte groß ist. Wahrscheinlich wir alle, wenn wir das hören. Und auf der anderen Seite eben diese trauriger Teil dann, aber es sind wenige Arbeiter. Und ich fragte mich ganz persönlich, als ich diesen Vers gelesen habe, glaube ich das wirklich, dass die Ernte groß ist? Ich meine jetzt nicht, dass in einem charismatischen, euphorischen Sinn, aber hier spricht ja der Herr der Ernte. Er sagt ja, dass wir die Ernte oder beziehungsweise für die Mitarbeiter beten sollen. Und da steht geschrieben, den Herrn der Ernte, also der Herr der Ernte, erkennt seine Ernte. Und er sagt hier uns, die Ernte ist groß. Und ich fragte mich, glaube ich das wirklich, dass die Ernte groß ist? Und wie verhalte ich mich? Bin ich ein Arbeiter, der sich wirklich als Botschafter, haben wir vorher gehört, zur Verfügung stelle? Und bin ich wirklich ein Bote Gottes, der zu den Menschen spricht, lasst euch versöhnen mit Gott? Wir wissen, Jesus Christus hat alles getan. Wir kennen diesen Samen, dieses lebendige Wort, das wirksam ist, das lebendig ist. Und wir haben vorhin von Stefan gehört, er hat uns auf Apollos und Paulus hingewiesen. Das waren Arbeiter, die sich in die Arbeit gestellt haben und das Wort Gottes konnte Frucht bringen. Es gedeihte. Aber es braucht eben Arbeiter, die sich zur Verfügung stellen. Und der Herr möchte uns aussenden in diese große Ernte. Das hat mich einfach neu so ermutigt, eben rauszustehen für das Wort, für das Evangelium. Das sollte uns alle ermutigen, in diese Ernte eben zu gehen, um zu arbeiten. Paulus sagt, als er im zweiten Timotheusbrief gekettet war, im Vers 9, im Kapitel 2, in dessen Dienst ich Leiden erdulden, sogar Ketten, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles, standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Das Wort Gottes ist nicht gekettet. Wie wunderbar. So wollen wir das heute Morgen uns auch neu sagen lassen. Das Wort Gottes ist nicht gekettet. Wir dürfen Arbeiter sein in einer großen Ernte. Und wir wollen uns brauchen lassen von dem Herrn, sei das auf der Arbeitsstelle, in dem Umfeld, wo er uns hingestellt hat, uns eben brauchen lassen, damit das Evangelium weiter wirksam sein kann und das Wunder von der Wiedergeburt so geschehen kann. Der Herr macht es, er tut's, aber unsere Aufgabe ist, uns brauchen zu lassen.
Es ist in diesem Buch, Gottes Wort ist nicht gebunden. Ich lese das mal vor und ist eine sehr ansprechende Melodie, leicht zu singen. Ich habe euch heute Morgen wieder gestaunt über die Vielfalt im Gesangbuch. Gottes Wort ist nicht gebunden, tobt und wütet auch die Welt. Niemand hat die Kraft gefunden, die die Allmacht Gottes fällt. Und dann der Refrain, Gottes Wort ist nicht gebunden. O, welch Trost und tiefe Ruh! Lasst uns alle froh bekunden, Amen, sprich, o Herr, dazu. Und noch der letzte, Gottes Wort ist nicht gebunden. Wer kann binden deine Kraft, die die alles überwunden, die sie die ewiges Leben schafft? Gottes Wort ist nicht gebunden. O, welch Trost und tiefe Ruh! Lasst uns alle froh bekunden. Amen, sprich, o Herr, dazu. Einfach auch die Worte sind viel sagen. Und das ist ganz biblisch fundiert. Wie alles, was wir jetzt gehört haben von den 6 Brüdern, ich habe einmal mehr gestaunt, welche Vielfalt in diesen 16 Versen ist. Das ist Gottes Wort. Das ist Dynamit. Das hat eine Kraft, unser Leben zu verändern, uns glücklich zu machen für Zeit und Ewigkeit. Ich habe vorhin, der Gotti hat ist eingestiegen mit dem Sumpf, zwischendurch haben wir das gehört, was Bethsaida, hat Stefan gesagt, ist im Sumpf dort, oben am See Genezareth, höchstwahrscheinlich. Und da ist in Papua-Neuguinea, ist ein dynamischer Bruder, der hätte man neben den Petrus stellen können, der Bruder Tumbe. Seine Frau war im 73 die Haushaltshilfe von meiner Frau. Sie war noch ledig. Und meine Hanni hat sie eingeführt in die Haushaltarbeit, weil sie zukünftige Pastorenfrau war. Also, und sie hat sie dafür Bitschin, die Umgangssprache, beigebracht. Aber dieser Tumbe wurde dann später als Evangelist in ein Gebiet versetzt, in den Seppik, wo es großteils nur Wasserstraßen gibt. Dicker Urwald, tropischer Urwald und keine Straße, Großgebiet. Und dort ist er in einem, da fährt man mit dem Kanu oder mit den Baumbooten so. Und dort haben sie angelegt und er, wie er war, ist hinausgesprungen. Das sah so schön aus neben dem Boot, was sie angelegt haben. Und ist dort im Sumpf versunken. Das war einfach Sumpf, das war nur oberflächlich von der tropischen Sonne, war das schön geglättet und sah aus, wie wenn das fest wäre. Und er ist versunken. Er hat das gesagt. Und wie ist man, wenn man im Sumpf ist? Das haben wir gehört. Chancenlos herauszukommen. Da musste jemand vom Boot, musste ihn dort herausziehen, aus diesem Sumpf. Und er hat das verglichen, so sind wir in der Sünde, im Sumpf, im Elend, im hoffnungslosen Zustand. Und Jesus Christus ist mit dem Rettungsboot gekommen und hat uns dort herausgerissen und auf Felsenboden gestellt. Das ist so, war so eine Erzählung vor vielen Jahren von diesem Bruder Tumbe. Wir haben ihn vor 8 Jahren noch getroffen, ein alter, gebrochener Mann. Denn die Neugenesen, die verblühen schnell. Er ist jünger als wir, aber ist einfach, er war auch noch zu Fall gekommen zwischendurch, musste sein Amt ablegen. Aber Gott und die Barmherzigkeit und Güte Gottes hat ihn wiederhergestellt und wieder auf den Felsenboden gestellt, dass er auch im Alter glücklich ist und zufrieden und eine lebendige Hoffnung hat.
Mir sind noch 2 Dinge wichtig geworden, und zwar mit diesem Auftrag, den die Kinder haben als Botschafter für die Kinder Gottes, als Botschafter für den Herrn Jesus haben. Man sieht es auch hier in diesem Abschnitt. Der Herr Jesus hat die 70 aus denen ausgewählt, die um ihn waren. Das war zwar nur eine begrenzte Zeit seit dem Beginn seines öffentlichen Wirkens, aber sie waren bei ihm. Sie waren mit ihm. Und genauso kann unser ihm dienen und unseren Auftrag, wo auch immer der Herr einen jeden von uns hingestellt hat, nur aus dem bei ihm sein, mit ihm sein, kommen. Ja, da, wo uns Apostelgeschichte 2, 42 ein Muster gibt. Gemeinschaft der Heiligen, der Apostellehre, also die Schrift, das Brotbrechen und das Gebet. Und ansonsten, auch wenn unser Dienst immer oder oft ein wohlgehaltenes Ringen ist, wie es Paul Gerhard sagt, es ist wohlgehalten, das müssen wir wissen, wir sind wohlgehalten, Und es steht eine Verheißung drüber, die der Apostel Paulus im 1. Korinther 15 am Schluss des Kapitels gibt. Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Das ist die biblische Formulierung für never ever give up.
Ich glaube, ich habe noch nicht ganz 10 Minuten gebraucht.
Nur mal noch ganz kurz. Es ist im Vers 15, ist der Begriff, der in sehr vielen Übersetzungen mit Totenreich angeheischt. Griechisch, ich war nicht griechisch, aber steht am Nord gerade dabei, heisst das Hades. Und das habe ich also schon als Kind gehört, dass man da hat vom Hades geredet. Und es ist gut, dass wir wissen, aus dem Wort raus, dort, die Leute, die im Totenreich sind, da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Das zeigt uns das, was der Herr Jesus dort sagt, beim armen Lazarus und beim reichen Mann, wo das ganz klar ist, dass das zwei Abteilungen sind, wo nicht eine Verbindung möglich ist. Und das ist noch in dem Sinn, wir sind ja noch in unserer Zeit, wenn wir uns quasi in die Ewigkeit denken, dann haben wir kein Problem, oder? Das können wir gar nicht. Aber das Wort sagt uns das eigentlich sehr schön, das Endgericht, das kommt dann noch. Also in dem Sinn ist der reiche Mann noch nicht in der Hölle. Aber es ist ganz klar, es ist dort wie in der Hölle. Auch die jetzt schon im Totenreich sind. Das ist das, was wir aus dem Wort raussehen. Und weiter wollte ich nicht gehen, aber es ist einfach noch wichtig, dass man sieht, das Wort Totenreich wird für beides gebraucht. Auch die, die nicht im Unglauben, sondern die durch Gnade im Glauben haben können, das hier und jetzt verlassen, die sind in dem Sinn auch im Hades, aber eben im Paradies. So wie der Herr Jesus zum Schächer gesagt hat.